Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Parole Südwärts. Ich bin Max.
Ich bin Tami.
Und ich bin Kai.
Genau, Kai ist heute unser Gast und mit ihm haben wir heute gemeinsam das Thema, was hinter den Kulissen großer Festivals alles passiert. Kai, möchtest du dich mal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Kai, ich bin die Projektleitung von 48 Stunden Wilhelmsburg. Genau, und ich wohne hier in Wilhelmsburg, bin 33 Jahre alt und bin schon seit einigen Jahren im Team von 48 Stunden Wilhelmsburg dabei. Und normalerweise würde jetzt übermorgen das große Musikfestival 48 Stunden starten, was dieses Jahr dann hauptsächlich digital passieren wird. Genau.
Ja, sonst kannst du vielleicht noch mal ein bisschen das Projekt 48 Stunden Wilhelmsburg vorstellen, weil jetzt haben wir schon wahrscheinlich rausgehört, dass es ein Musikfestival ist, aber kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, klar. Musikfestival ist es schon, aber kein klassisches Musikfestival, wie man es irgendwie von anderen wie zum Beispiel Stockville kennt oder, keine Ahnung, Hurricane. Also es gibt das ganze Wochenende über 150 Konzerte überall auf den Elbinseln, Wilhelmsburg, Veddel, Kirchdorf, verteilt. Über 150 Konzerte und das an ganz verschiedenen Orten. Also meistens sind das so 60 Orte und genau, es ist kostenfrei. Und das Interessante ist halt, dass es alles MusikerInnen von den Elbinseln sind. Also es sind alles hier lebende oder arbeitende MusikerInnen und wir bespielen hauptsächlich Orte, die klassischerweise kein Konzertort sind. Davon gibt es ja gar nicht so viele in Wilhelmsburg. Aber wir bespielen dann den Deich, den Park, den Fahrradladen, den Friseursalon, den Kiosk und natürlich auch klassische Kultureinrichtungen wie die Honigfabrik oder die Deichdiele. Und genau. Und das Spannende ist halt, dass da halt MusikerInnen aus der Nachbarschaft für die Nachbarschaft spielen und man das ganze Wochenende auf Entdeckungsreise gehen kann und sich Konzerte kostenlos angucken kann. Und genau, der Unterschied halt zu großen Festivals wie das Dockville ist halt, dass wir keine Booking machen. Dass wir also keine Bands engagieren und die nach Erfolgsprinzipien auswählen, sondern wir haben eine Ausschreibungsphase im Winter, wo wir 2 Monate praktisch die Online-Pforten aufmachen und sich alle MusikerInnen bei uns anmelden können. Und das einzige Kriterium ist, sie müssen halt einen Bezug zu den Elbinseln haben. Und genau, deswegen ist es halt sehr divers, wer sich da anmeldet. Es sind Amateurbands und Chöre, es sind professionelle Rockbands, die türkische Hochzeitskapelle und Seniorenchöre und Kinderchöre und genau, alles Mögliche meldet sich dann an. Und das wird dann im Sommer, im Juni dann hier zu entdecken sein, normalerweise.
Normalerweise, da kommen wir gleich schon zum Thema. Also ja, was geht jetzt bei euch ab? Was hat Corona mit euch gemacht? Was habt ihr jetzt... Ja, was habt ihr vor? Und ja, wann findet das überhaupt alles statt? Kannst du ja vielleicht ein bisschen was davon erzählen.
Ja, das war ein ganz schöner Crash, wie bei vielen anderen ja auch dann irgendwie mit dem März, als wir gemerkt haben, oh, da kommt gerade Corona und wir dann auch relativ schnell für uns selber gesagt haben, wir glauben nicht daran, dass im Juni das irgendwie schon wieder so ist, dass alle hier rumlaufen und viele Menschen aufeinandertreffen, was ja der Kernelement ist eigentlich. Also die Begegnung von 48 Stunden ist das Wichtigste.
Das Zusammensein.
Genau, das Zusammensein. Und dann ist aber wieder der Unterschied zu den großen Booking-Festivals, dass die Begegnung und die Unterstützung des Musiknetzwerks und die Unterstützung der Orte und der MusikerInnen, das ist das Wichtige an 48 Stunden Wilhelmsburg. Und das Mittel dafür sind dann natürlich die Konzerte und das Festival an sich. Aber es gibt halt auch andere Wege und die haben wir dann halt auch überlegt. Also wie können wir dann trotz Corona und ohne Konzerte und ohne BesucherInnen dafür sorgen, dass die MusikerInnen unterstützt werden, dass die Orte, die jetzt gerade zu haben, unterstützt werden und dass trotzdem Musik gemacht wird. Und haben uns dann verschiedene Formate überlegt, die jetzt trotzdem an dem Wochenende stattfinden, aber hauptsächlich digital oder eigentlich ausschließlich digital und online. Und im Funk und Fernsehen.
Ab wann war denn so der Zeitpunkt, wo euch richtig klar wurde, so geht es nicht? Also bei uns war das so, das war so ein bisschen schleichend durch die Regierung. Da wusste man nicht genau, wie sieht das jetzt aus? Und ab einem Punkt war es, glaube ich, auf jeden Fall klar. Also da wurde das Wort auf jeden Fall ausgesprochen. Und dann wussten wir, ja, es geht auf keinen Fall.
Da mussten wir irgendwie handeln. Also das war jetzt nicht so, dass wir von Anfang an wussten, so wie es, also wie bei euch, glaube ich. Wir waren nämlich immer noch so, ja, wir sind ein kleines Festival, das klappt schon noch. Und wir hatten halt vor lange noch Hoffnung. Und dann war es halt irgendwann, war die Information wirklich fest. Und dann waren wir ein bisschen, ja, also waren wir ein bisschen überstürzt. Aber
wann war das schon bei euch?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist die Meldung, dass bis, glaube ich, Anfang August keine Festivals mehr stattfinden dürfen.
Ich glaube, es war April, oder?
Das war auf jeden Fall der Moment, wo wir wussten, dass unser das nicht in die klassischen Variante stattfinden wird. So. War es bei euch auch so, oder?
Ja, ich glaube, es war ein bisschen früher. Ich glaube, es war so Mitte, Ende März. Genau, als das Bürgerhaus Wilhelmsburg dann ja auch zumachen musste und wir uns dann einmal in so einem Meeting getroffen haben, wo wir dann praktisch weitergedacht haben und weitergeplant haben, bis dann irgendjemand im Team meinte, wollte jetzt ernsthaft das noch weiter planen. So. Und wir haben früher umgelenkt als andere vielleicht, weil wir gesagt haben, wenn wir was anderes machen wollen, müssen wir es jetzt machen, weil sonst ist es irgendwann zu spät. Weil wir jetzt halt gerade auch zum Beispiel das Team haben, was gerade arbeiten kann. Und ich glaube, das war dann tatsächlich sehr früh nach den ganzen Maßnahmen. Ich glaube, irgendwie ab 13. März durften keine Veranstaltungen mehr stattfinden in Hamburg. Und dann war das, glaube ich, eine Woche später, dass wir das entschieden haben schon. Genau. Und haben dann gesagt, also unser Moment war halt auch, dass wir sagen, wir müssen jetzt schon was machen. Deswegen konnten man auch alle Videos, die wir produziert haben, auch schon gucken. Und die Podcasts, die wir machen, laufen auch schon, weil es einfach jetzt der Moment ist, dass, wo auch schon Künstler unterstützt werden mussten. Also wir praktisch das Musiknetzwerk Elbinseln, wo ihr ja auch ein Teil von seid, praktisch dann schon geteilt haben. Ja.
Kann man das später auch noch auf YouTube oder so sehen oder ist das einmal gestreamt und dann ist vorbei, also so wie im klassischen Fernsehen?
Nee, man kann das später noch gucken, genau. Also wir haben ja auch Videos produziert, die wir dann nach 48 Stunden auch den Bands zur Verfügung stellen, praktisch, dass sie das nutzen können, dass sie da auch einen Mehrwert von haben und ich glaube, das ganze Programm, außer die Livestreams jetzt, die jetzt am Wochenende kommen, werden dann auch nachträglich noch auf YouTube auf unserem Kanal zu sehen sein.
Ist das einer der Vorteile, die ihr daraus gewinnen könnt aus der Krise oder?
Ja. Auf jeden Fall. Also jetzt sind einfach neue Formate entstanden, so wie die Videos und der Podcast, wie bei euch ja auch, ja. Die halt nachhaltig wirken können. So, und ich bin großer Fan von dem Podcast zum Beispiel und hoffe einfach, dass das weiterlaufen kann, auch nach 48 Stunden. Ja, und auch sonst sind das natürlich schöne Begleiteffekte, die jetzt 48 Stunden nicht ersetzen. Und ich würde dann nächstes Jahr, wenn wir die Chance haben, 48 Stunden normal zu machen, das auch auf jeden Fall normal machen. Aber jetzt ist das eine gute Alternative.
Und eine Kombination aus vielleicht auch Videoformat, also so hinter den Kulissen oder etwas, was man nicht unbedingt sieht oder ein kleiner Teaser oder sowas, hier und da mal, soll das dann doch bestehen bleiben in der Richtung oder?
Kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall jetzt einen größeren Fokus kriegt. So.
Ich denke auch, das ist bei uns auch irgendwie, weil sonst wären wir wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, jetzt hier zu sitzen und einen Podcast zu machen. Und insgesamt, wir haben ja jetzt auch vor 2-3 Wochen, ich glaube, es war vor 3 Wochen, haben wir ja die ganzen KünstlerInnen gefilmt für das Video, was am Wochenende, am 13. Juni, ja, ausgestrahlt wird. Und sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht wirklich mit Kameras in Verbindung gekommen und insgesamt halt irgendwie so viele, ja, Möglichkeiten zu haben, das halt irgendwie so ein bisschen umzusetzen, finde ich, ist halt auch irgendwie schön. Also, ja, dass wir halt die Möglichkeiten haben, irgendwie trotzdem noch das Beste aus dem Sommer, der jetzt halt irgendwie so, ja, ins Wasser gefallen ist.
Ja, ja,
deswegen.
War das viel kreative Arbeit, euch neue, naja, nicht nur Formate, sondern auch Wege zu überlegen, wie man zum Beispiel das Abstandsverbot doch einhalten kann, aber trotzdem den Künstlern gerecht werden kann?
Ja, kreativ war es eine Zeit lang und dann wurde es aber sehr, wie soll ich sagen, arbeitsintensiv und produktiv. Also genau solche, wie halten wir die Abstände ein bei den Konzertmitschnitten bei einer Band, die 9 MitgliederInnen hat, ist eine Frage. Und genau, oder wie veröffentlicht man eigentlich den Podcast und wie macht man Streams und so? Das war viel, viel Arbeit von unserer Produktionsleitung Timo, aber halt auch von der Cutterin, die das auch alles schneidet und so. Also Es gab eine kreative Phase, wo wir uns die Formate ausgedacht haben. Und natürlich hat es ja auch viel mit Kreativität zu tun. Wie gestalte ich jetzt ein Podcast-Cover und so. Genau, und es wurde dann aber auch sehr arbeitsintensiv.
Ihr sprecht halt die ganze Zeit von dem Podcast. Vielleicht willst du gleich nochmal den Namen sagen und die Plattform, auf der man den anhören kann.
Ja, Podcast. Klar. Das ist ja nämlich ganz gut. Genau, wir haben einen Podcast entwickelt oder produziert, der heißt Listen to Your Neighborhood und ist zu finden eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen von iTunes über Spotify, aber auch auf unserer Seite musikvonelbinseln.de, mvde.de. genau, und lässt sich da finden unter dem Namen Listen to Your Neighborhood.
Und worüber spricht ihr so?
Da haben wir uns jetzt erstmal angelehnt an der Idee von 48 Stunden Wilhelmsburg, dass wir pro Folge Quartiere besuchen. Also in den ersten beiden Folgen, es wurde aus Grund der Länge eine Doppelfolge, sind wir im Reiherstiegviertel, dann sind wir auf der Veddel, morgen kommt die Folge raus aus Kirchdorf Süd. Also dass man halt einfach in ein Quartier reingeht und dort dann wie bei 48 Stunden einen Ort der Woche hat, eine Musik der Woche von diesen Quartieren und meistens mit jemandem, der da wohnt, spazieren geht und einmal so. Ja, dass am Ende praktisch, wenn man eine Podcast-Folge gehört hat, dass es so ähnlich ist, wie wenn man auf ein Konzert geht bei 48 Stunden.
Ja. Klingt ja voll interessant.
Und wir können uns vorstellen, dass es dann später dann themenbasierte Sachen gibt, wie, keine Ahnung, Hip-Hop auf den Elbinseln oder türkische Musik in Wilhelmsburg, dass man da dann halt noch ein bisschen tiefer reingeht.
Aber dieses Konzept, also der Podcast, soll dann darüber hinaus über 48 Stunden noch weitergehen, also eine längere Zeit als nur diesen Sommer.
Wäre schön, ja, genau. Wir müssen halt, wir sind ja ein gefördertes Projekt, dann Förderer finden, die das finanzieren und uns unterstützen dabei.
Ja, Geld ist immer wichtig. Habt ihr trotz Corona doch irgendwie ja, das geldtechnisch umsetzen können, was ihr wollt? Oder war es so ein bisschen eingebrochen und...
Naja, was auf jeden Fall ja wegfällt, sind alle veranstaltungsbezogenen Kosten. Also wir haben jetzt keine Veranstaltungstechnik eigentlich im klassischen Sinne oder auch Produktionshelfer oder die Entschädigung der Bands praktisch, die sonst gespielt haben. Wir haben aber auch keine Einnahmen. Wir haben immer Bändchen verkauft oder Getränke verkauft oder in unserem Programmheft gab es Anzeigen. Das ist so ein Batzen, der einfach so wegfällt. Und als dann Corona losging, haben wir uns relativ schnell mit unseren Förderern verständigt, dass wir so mit unseren neuen Plänen weitermachen dürfen und freuen uns natürlich sehr, dass dann, keine Ahnung, unsere Sponsoren und Förderer und auch die Stadt Hamburg da weiterhin das Geld dann zur Verfügung gestellt hat. Und das ist eine Sicherheit, die natürlich ein Festival, die auf Ticketverkäufe oder sowas aus sind, nicht hat. So, also wir durften aber weitermachen und haben das erste Mal davon profitiert, dass es... ja, Projektgelder gibt, so und genau.
Und du arbeitest wirklich, also für das Festival, also so wie ein normaler voll, Beruf?
Ja. Ja, genau. Also ich habe angefangen bei 48 Stunden als Musiker, dann habe ich angefangen da ein Programm mitzugestalten und ja, jetzt bin ich da die Projektleitung praktisch.
Das heißt, du hast überall mal immer wieder ja, deine Finger im Spiel und versuchst das zu überblicken und zu leiten?
Genau, genau. Also es hat ja dann viele Phasen, das ganze Festival, diese Ausschreibungsphase, dann diese Programmgestaltungsphase und dann geht es immer in die Produktion und nebenher muss halt auch immer dann mit den Finanzen gesprochen werden, mit den Förderern am Anfang, das ist so ein Fundraising-Prozess, Marketing und so und wir haben ein super cooles Team, die alle sehr fit sind und eingespielt und da gibt es einfach so verschiedene Ressorts, wo ich dann einfach gucke, dass es läuft. Und genau, viele Anfragen landen dann irgendwie erstmal bei mir und ich muss halt gucken, wer kann das aus dem Team dann umsetzen zum Beispiel. Ja.
Ja, klingt auf jeden Fall voll gut. Also.
Ja, ist ein schönes Projekt.
Und wie bist du, also du hast es jetzt nicht unbedingt studiert oder so, sondern einfach, naja, der eine Weg hat zum anderen Weg geführt und dann ja, über die Kontakte ist es dann immer so weitergegangen?
Genau, ich habe nach meiner Schule, Realschule, habe ich eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Das wäre vielleicht eine Art von Ausbildung so, weswegen ich damals dann als Musiker dann beim Festival mitgemacht habe und ich dachte, ey, wie cool ist das Projekt, da möchte ich mitmachen. Und habe mich dann beim Bürgerhaus gemeldet, bei Katja Scheer und habe gesagt, ich möchte irgendwie mitmachen und bin dann als Praktikant eingestiegen und dann immer mehr reingekommen. Genau. Erst dann als Honorarkraft, wie es dann oft ja üblich ist in der Kulturszene. Und dann halt irgendwann habe ich eine Stelle bekommen. dann im Bürgerhaus Wilhelmsburg, wo das Projekt ja initiiert wurde. Und generell ist im Kulturbereich immer machen, irgendwo mitarbeiten, Netzwerk viel, viel mehr wert als einfach nur ein Studium.
So. Und muss man das Netzwerk vorher mitbringen oder naja, wird man da ein bisschen reingeschoben?
Da wird man reingeschoben. Also, ne, jetzt was ihr jetzt macht, zum Beispiel jetzt hier im Südwärts, damit baut ihr euch ein Netzwerk auf persönlich, lernt Leute kennen. Jetzt habt ihr irgendwie, keine Ahnung, mich kennengelernt. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel über 48 Stunden melden würdet und sagen würdet, hey, ich habe mal Lust mitzumachen, ich bin aus dem Südwärts-Team, dann hattet ihr einfach schon das Netzwerk, dadurch einfach da schneller reinzurutschen. Und dann lernst du wieder einen Musiker kennen und dann lernst du wieder irgendwie eine Produktionskraft kennen und beim nächsten Projekt, was irgendwie entwickelt wird, denken die dann an euch und sagen, hey, den rufe ich mal an, der hat doch diesen Podcast da gemacht und ist da positiv aufgefallen und so läuft das dann irgendwie in der Kultur. So.
Aber ist jetzt nicht so klassisch wie, naja, was heißt klassisch, heutzutage verschwindet diese Grenze zwischen, ich mache eine Ausbildung und dann mache ich das mein Leben lang.
Ja.
Das verschwindet ja eigentlich bei sehr, sehr vielen Berufen gerade. Oft macht man eine Ausbildung oder man bricht sie ab, was noch nicht schlimm ist oder sowas, weil man arbeitet ja später noch lang genug. Und naja, ich finde, Hauptsache man macht etwas, was einen wirklich Spaß macht am Ende. Und wenn man damit noch Geld verdienen kann, dann ist das schon richtig gut.
Ja. Ja, genau, in der Kulturbereich, das ist ja auch wiederum der Nachteil. Es gibt eigentlich keine Stellen in dem Sinne. Also es gibt jetzt nichts, worauf man sich bewirbt und dann irgendwo angestellt wird, sondern es ist ganz oft halt irgendwie Projektstelle, dass man für ein halbes Jahr irgendwo angestellt wird. Und das sehen andere Leute viele als Vorteil, dass sie dann freier sind. Und andere sagen, boah, damit habe ich halt keine Sicherheit. So, und da muss man irgendwie schon für gemacht sein. Aber wenn man ein großes Netzwerk hat, hat man links und rechts immer mal wieder ein neues Projekt. Und ich kenne viele, die Kulturwissenschaften zum Beispiel studiert haben, was natürlich ein gutes Fundament ist, um zu studieren. Aber diejenigen, die danach irgendwie schnell Projekte entwickelt haben oder gearbeitet haben, sind die, die auch schon im Studium ihr Netzwerk aufgebaut haben. Und keine Ahnung, Lüneburg ist ja einer der großen Kuwi-Hochburgen. Und zum Beispiel kenne ich einige jetzt beim Südwärts-Team, die früher beim Lunatic-Festival mitgemacht haben und halt einfach so immer
Netzwerk immer größer.
Immer weiter. Und man findet ja auch für sich selber raus, was einem Spaß macht. Wenn man sagt, ich möchte gerne Festivals machen, gibt es da ja unterschiedliche Bereiche. Und die muss man ja auch alle mal abgearbeitet haben. Und das lernt, kriegt man natürlich irgendwie Einblicke im Studium, aber am besten lernt man das, indem man das einfach macht. Und ja.
Und gerade mit der kreativen Arbeit, ist es bei dir so, dass du hast irgendwie voll Lust auf ein Projekt und dann gehst du zu den anderen Leuten so gesehen und sagst, hey, ich habe die und die Idee und lass uns das doch mal umsetzen. Funktioniert das so oder ist das so ein bisschen, ja, ein bisschen starrer oder sowas? Man hat so ein, man plant das und dann wird das halt so und so gemacht und da gibt es halt nicht so viel Platz für Abweichungen oder so.
Ist unterschiedlich. Also jetzt bei 48 Stunden zum Beispiel war es ja so, dass ich da reingegangen bin in ein bestehendes Projekt. Und das kommt auch an, wie man selber so drauf ist, ob man lieber irgendwo mitmacht oder ob man irgendwas komplett Neues auf den Boden stampfen möchte. Und wenn man ein Zweiteres möchte, irgendwie aus dem Boden stampfen, dann braucht man halt irgendwie ein cooles Team oder irgendwie auch das Know-how, wie kriege ich Geld daran, wo zapfe ich Fördertöpfe an und so. Und aber man kann sich jetzt zusammensetzen und sagen, wir machen irgendwie nächstes Jahr im Sommer ein cooles Projekt, fangen jetzt mal an, das zu planen und geht dann los und versucht dann irgendwelche Förderungen dafür zu kriegen und das einfach umzusetzen. Und das ist ja das Coole, dass man eigentlich relativ frei ist in dem, was man tut. Ist halt immer eigentlich dann das Problem, dass es nicht finanziert wird oder wenig finanziert wird. Und wenn man dann auch sagt, es soll irgendwie zugänglich sein, dann kann man keine hohen Eintrittspreise nehmen. Und es muss halt sich Stück für Stück aufbauen. So, und ich meine, Stockville war auch mal ein kleines Festival und ist jetzt einer der größten. So, und als Beispiel, mal sehen, was aus Südwärts werden kann. Genau, und bei 48 Stunden war es so, dass wir tatsächlich irgendwann gesagt haben, wir sind zu groß geworden. Wir hatten ein Jahr, da hatten wir über 180 Konzerte. Und das haben wir selber nicht mehr gewuppt gekriegt. Das war einfach zu viel. So, und das Reiherstieg ist aus allen Nähten geplatzt. Ja. Wo wir dann gesagt haben, da müssen wir irgendwo eine Grenze ziehen. Und haben dann, seitdem müssen wir halt auch jedes Jahr ein paar Musikern absagen, leider. Ja. Ihr seid ja auch so ein Projekt. wo ihr euch eigentlich jedes Jahr von Neuem trefft und anfangt, ein Festival zu planen. Und wie setzt sich bei euch die Crew zusammen sozusagen? Also wer ist das Team?
Ja, also das Team ist halt irgendwie aus Jugendlichen im Alter von 14 bis 18, 19, 20 Jahre. Und ja, die sind halt einfach so zusammengekommen, weil die einfach Bock hatten, irgendwas zu machen. Also halt ein Festival zu organisieren. Und ja, so kommen halt jedes Jahr ein paar dazu, ein paar gehen. Und ja, deswegen hier auch nochmal der Aufruf. Also wenn du zwischen 14 und 20 Jahren bist und Bock hast, ein Festival in Wilhelmsburg zu organisieren, dann komm gerne vorbei. Oder schreib uns auf Instagram oder schreib uns einfach eine Mail. Wir freuen uns bei jedem und jede.
Ja, also bei uns ist das Problem, dass man, es macht super Spaß und so und es ist auch cool, hier mitzumachen. Aber also ich bin jetzt schon das zweite Jahr dabei und naja, wir finden nicht so viele neue Leute. Und das ist so ein bisschen unser Problem, dass wir langsam zu alt werden. Aus den Geldern, die wir bekommen, müssen wir auch ein paar Kriterien erfüllen, weil es ist besonders wichtig, dass wir Jugendliche auch was lernen, wie wir ein Festival organisieren oder allgemein das Organisationstalent ein bisschen verschärfen. Naja, auf jeden Fall, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr vorbeikommt oder sowas. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier war, ich war schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch alleine hierher gekommen.
Wir beide sogar.
Ja. Und ja, ihr könnt auch Freunde mitnehmen oder sowas. Kein Ding. Jeder ist willkommen. Ja, schaut ja, einfach mal vorbei. Das
bringt ganz, ganz viel Spaß. Ja.
Na, schön.
Also jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Seemannsgarden. Und ja, Kai, erzähl uns doch mal eine gute Story.
Eine gute Story. Ja, zu 48 Stunden. Da überlegen wir ja immer irgendwie, welche verrückten Sachen es dann auch geben kann, die vielleicht auch nicht ganz klassisch Konzertmoment sind. Und genau, wir hatten da oft die Schaluppe zum Beispiel mit am Start, bei 48 Stunden, die dann über die Kanäle gefahren sind und hatten da dann auch Konzerte drauf. Hier auf den Elbinseln gibt es ja ganz, ganz viele Kanäle und so. Und das geht dieses Jahr aber auch nicht. Genau, weil die können ja auch nirgendwo anlegen und man kann ja auch das Konzert nicht einfach nicht gucken. Und deswegen haben wir jetzt überlegt, dass an dem Wochenende ein Musiktruck, ein umgebauter alter Oldtimer-Feuerwehrwagen über die Elbinseln fährt, zu unbekannten Zeiten, die wir nicht vermitteln, damit keine Versammlung, Disco-Party entsteht, sondern die sollen einfach durch die Nachbarschaft fahren und ein bisschen Musik machen. Deswegen wird auf den Heck oder wie das heißt, dann bei dem Feuerwehrwagen dann DJ stehen und ein bisschen Musik machen, während sie über die Veddel und Reiherstieg fahren und neben den ganzen digitalen Projekten natürlich auch das Viertel beschallen, wie sich das gehört bei 48 Stunden Wilhelmsburg.
Interessant ist noch, von wann bis wann das ist, so ungefähr. Also es kann ja bestimmt nicht bis spät abends in die Nacht sein, wegen der Lärmbelästigung oder so.
Wann der Truck fährt?
Ja, ja.
Das ist noch nicht klar. Wir sind noch, okay. Wir holen uns ja ganz frecherweise die Erlaubnis von der Polizei. Und da sind wir noch am Schnacken. Ich glaube, es wird aber tagsüber sein. Also nachts ist es auf jeden Fall nicht.
Der wäre auch auffällig, einfach mal so einen Truck mit lauter Musik umherzufahren und dann ja. Vor der Polizei zu verstecken.
Genau, das ist
ein bisschen
nicht.
Unpraktisch. Aber bei uns war es auch so, leider hat es geregnet an dem Tag, wo wir die Aufnahmen gestartet haben. Aber es war auch geplant, dass wir auch an relativ untypischen Orten Auftritte haben. Zum Beispiel, wir haben hier einen LKW und geplant war, dass man auf dem LKW drauf spielt. Das wäre bestimmt eine coole Kulisse, ja. Halt, weil das ist halt nicht so alltäglich, aber ich glaube, dass man das im Alltag vom normalen Festival eher nicht so gut machen kann.
Auf so einen Truck drauf?
Ja, also er steht zwar, aber ich glaube, naja, man möchte schon irgendwie nicht so mega hoch über dem Publikum sein und herabschauen, sondern ein bisschen abchecken, was da auch geht, so ein bisschen.
Klar, aber genau solche Situationen hatten wir bei 48 Stunden schon öfter, dass dann irgendwie, wir hatten mal einmal, wie hieß der denn nochmal, Sven Kaczirek, das ist so ein Jazz-Xylophonist, der hatte dann Bock, nachts bei dieser Argentinienbrücke, das ist die Brücke Richtung Elbtunnel, alten Elbtunnel, praktisch der zweite Anlegerpunkt von der Fähre, hat da halt von 24 Uhr bis 6 Uhr morgens in einem Marathon Xylophon gespielt. Samstags nachts. Und das sind halt die ganzen Leute, die gerade zur Party oder von der Party weggefahren sind, auf die andere Seite der Elbe, da halt vorbeigefahren und dachten, huch, was ist das denn? Steht ja ein Xylophon. Und haben sich halt dann da hingesetzt. Und genau, es war dann einfach, also keine klassische Konzertsituation, aber dadurch, dass sie halt einfach so verdreht war und cool war, eine schöne Aktion. Und da gibt es also bei uns immer wieder Bands, die sagen, macht doch mal was Verrücktes mit uns und stellt uns auf irgendeinen Truck. Und man hat halt dann natürlich nicht die normale Konzertsituation, aber...
Das ist auch das Besondere wahrscheinlich. Genau. Also ja, das ist ja bei uns auch, wir sind ja jetzt nicht kein großes Festival, wo es nur um den Auftritt geht. Bei uns geht es ja auch so um das, also um das, ja, um das Miteinander. Und das ist halt dieses Jahr das... Also das Traurige, dass das dieses Jahr halt nicht stattfinden kann.
Ja.
Aber deswegen ja, versucht man einfach dieses Miteinander irgendwie nach Hause zu bekommen. Und ja, ich glaube, das ist halt irgendwie auch
ja.
wichtig bei Festivals.
Genau.
Heute ist unsere Rubrik, welches Kleidungsstück wärst du? möchtet ihr anfangen?
Schon kurz gerne anfangen.
Ja,
also.
Ja, ich glaube, ich wäre ein Basecap.
Und was wäre so drauf auf deiner Basecap?
Nichts. Es ist ein schwarzes Flexfit Cap aus den 2000er Jahren.
Wie repräsentiert dich das oder hast du da eine besondere Verbindung?
Warum?
Ja, ich habe eine besondere Verbindung. Ich habe ganz lange nur dieses Cap getragen in meiner Jugend und trage es jetzt eigentlich nicht mehr so häufig. Es liegt aber auch an meiner langen Haarfrisur. Das passt da irgendwie nicht mehr ganz hin. Ich müsste mir jetzt wahrscheinlich so ein Cap kaufen, wo man so die Haare durchzwirbelt. Aber nee, das mache ich nicht. aber ich schaue oft auf dieses Cap und wenn ich gut drauf bin, ziehe ich es mir trotzdem auf. Und ja. Verbindet viel mit meiner Jugend und meiner die Musik, die ich gehört habe.
Ja, ist auch sehr interessant, weil die Musik, ja, naja, man hat ja nicht nur Emotionen, die herübergebracht werden, sondern auch man speichert diese Emotionen. Also wenn ich jetzt ein Lied von vor ein paar Jahren höre, ich weiß ungefähr genau, was ich da gedacht habe, wie ich mich so gefühlt habe. Ist das bei dir auch so? Oder?
Ja, ja. Und was ich anhatte. Ein schwarzes Basecap. Nee, aber klar, also Musik ist da wichtiger.
Ja, also ich glaube, ich wäre eine Unterhose. Also es hört sich unspektakulär an, aber meine Frage, die ich mir schon stelle, ist, wenn man keine Hose hat, aber nur eine Unterhose anhat, ist die Unterhose dann eine Hose, weil man hat sie ja nicht unter der Hose. das ist so eine Frage, die sich mir nie wirklich stellt. Also doch stellt, aber nicht löst. Ja.
Wie das Huhn und das Ei. Was war zuerst?
Ja, das ist ja auch eine wichtige Frage. Also ja. Wer hat das jetzt so gesagt, dass das wird jetzt so genannt?
Ja.
Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Ja, also auf jeden Fall sind bei mir Socken und Mützen sehr im Rennen. Aber ja, ich glaube, Socken sind noch cooler, weil Socken sind noch abwechslungsreicher und deswegen, ja, ja. Schöne, coole, bunte Socken.
Schöne Socken mit Mustern drauf.
Ja.
Auch zwei verschiedene Socken oder?
Ja, alles. Ich habe gerade mal auf eure Socken geguckt.
Zwei verschiedene angezeigt.
Oh, guck mal, wir haben alle verschiedene Socken an. Das ist krass. Ja. Ben. Ja, cool.
Naja, ich finde, es muss auch nicht immer sein, dass man die gleichen Socken hat, weil man hat die ja, die Socken sind ja meistens im Schuh drin und man sieht sie ja sowieso nicht so wirklich. Ja, deswegen finde ich es nicht so schlimm, wenn man zwei unterschiedliche Paare manchmal hat. Ein bisschen kreativ so.
Nicht, wenn sie links und rechts... Ich habe ein Sockenpaar, wo es ein linkes und ein rechtes Socken gibt. Und die sind auch so geschnitten, weil die haben da so irgendwie an der Seite so ein Ding. Und die müssen immer zusammen sein. Ja, da ist ganz klar, dass links und rechts.
Links und rechts zusammengehören.
Das ist wichtig.
Hey, das heißt, wenn eine Socke kaputt geht, dann kann man die wirklich die andere nicht mehr benutzen, so wirklich?
Also ich habe von diesen Socken 10 Paare, deswegen passt das. Die trage ich auch nur im Winter. Das waren die einzigen Socken, die mehrere Jahre lang gehalten haben. Irgendwie geht bei mir die Hacke immer kaputt.
Vielleicht ist das die Lösung, dass man jetzt einfach jede Socke beschriftet, links oder rechts.
Das ist dann die Lösung.
Halten die länger.
Ja. Danke, dass du jetzt mit uns gesprochen hast. Es war sehr schön. Und ja, dann freuen wir uns jetzt auf ein schönes Südwärts 48-Stunden-Wochenende, Festival-Wochenende am 13. Juni. Wann geht's bei euch los?
12.
Am 12. Juni, um wie viel Uhr?
18 Uhr.
Ist das immer täglich oder ist das dann so gesehen 24 Stunden, dass man dann...
48 Stunden.
Ja. Dass man 48 Stunden dann jedes Zeit einschalten kann und dann ist das da? Oder ist das so jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit oder so?
Es wird jetzt ein Timetable geben. Ist schon ziemlich vollgepackt, aber ich glaube, die Nachtstunden füllen wir nicht. Aber es geht schon irgendwie mittags los, also am Samstag. Und genau, wir haben aber einige, die auch live streamen. Auch Musiker, die aus dem Wohnzimmer zum Beispiel streamen und so. Und ist schon vollgepackt.
Ja. Jo, also schaltet ein.
Ja.
Ja, cool. Ja, also danke nochmal. Und jo, bis bald.
Bis bald.